Witte vum Dach beim Maurice Molitor als lo den deitschen Ambassadeur zu Lützebusch.
Den nachdeitschen Ambassadeur zu Lützebusch muss ich so, weil ihn aus dem Sprung für fort. Heinrich Kräft, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie verlassen Luxemburg in wenigen Tagen nach 4 eigentlich ganz harmonischen Jahren in den deutsch-luxemburgischen Beziehungen. Nur zum Schluss hat es ein bisschen gehakt. Das wird Sie ärgern, oder?
Ja, das ist schon richtig. Ich hätte mir die letzten Monate auch gerne etwas anders vorgestellt. Aber das gehört halt dazu zum Leben.
Nee. Und es lag ja nicht an Ihnen.
Nein, das ist...
Sie mussten die Suppe auslöffeln. Am vergangenen Mittwoch wurden Sie von Jean Asselborn zum Gespräch gebeten. Es ist ja für einen Botschafter vermutlich nicht ganz so lustig, wenn er zum Außenminister seines Gastlandes zitiert wird.
Das ist richtig. Grundsätzlich ist das so. Aber ich muss sagen, ich habe die Umstände natürlich verstanden und es war auch ein sehr freundschaftliches Gespräch über einen durchaus natürlich ernsthaften Inhalt.
Wie muss man sich diese Unterredung vorstellen? Also Jean Asselborn war ja offensichtlich not amused. Mhm. Wir sind besorgt, meinte er in mehreren Interviews. Wie verlief Ihre Unterredung?
Also die Sorgen sind natürlich berechtigt und wir sind alle besorgt und die Maßnahmen, die derzeit in Deutschland ergriffen werden, sind natürlich von der Sorge getrieben, dass wir mit den rückkehrenden Urlaubern, vor allen Dingen aus den südlichen Ländern, wieder Infektionen ins Land holen, die dann eine zweite Welle auslösen und daher gibt es die enge Koordination zwischen Bund und Ländern und in den Ländern zwischen Ländern und Kommunen, um mögliche Gefahrenherde möglichst schnell entweder auszuschließen oder zu isolieren.
Mhm. Grenzkontrollen soll es ja keine mehr geben. Aber durch Quarantänebestimmungen und Testnachweise wird der Alltag im grenzüberschreitenden Verkehr ja trotzdem ein bisschen komplizierter.
Ja, aber das ist natürlich auch innerhalb Deutschlands der Fall. Also Sie haben alle mitverfolgt die Situation in Gütersloh, in Riederwiedenbrück, nach dem Hotspot in der Schlachterei, im Schlachthof von Tönnies. Und die Bewohner von Gütersloh haben sozusagen ein ähnliches Schicksal.
Mhm. Aber immerhin, keine Grenzkontrollen
mehr.
Nein,
so ist es.
Die sorgten ja im Frühjahr für größeren Unmut. Sie waren zu jener Zeit eigentlich fast mehr der Fürsprecher Luxemburgs in Berlin als Vertreter Deutschlands in Luxemburg.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Aber wir haben natürlich als Botschafter immer beide Funktionen. Wir müssen natürlich auch die Situation in Luxemburg, in unseren Gastländern gegenüber der Hauptstadt erklären. Und das habe ich natürlich gemacht.
Mhm. Es war ja für uns nur schwer zu verstehen, wieso die Grenze zu den Niederlanden offen blieb beispielsweise, während die Übergänge nach Luxemburg zum Teil geschlossen oder eben überwacht wurden. War den Entscheidungsträgern in Berlin zu wenig bewusst, wie ausgeprägt der grenzüberschreitende Verkehr ist?
Nein, das will ich nicht sagen. Also ich glaube, Luxemburg ist ein Opfer geworden, der Nähe zum Grand Est. Denn und der Grand Est ist ein Opfer geworden der territorialen Neugliederung in Frankreich. Mhm. Denn der Hotspot war ja im Mulhouse in Elsass und gar nicht Lothringen. Aber deswegen ist dann der ganze Grand Est in diese Situation gekommen und mit dem Grand Est dann eben auch Luxemburg.
Und dass sich das Ganze verheerend auf die Stimmung bei den Nachbarn auswirken würde, wurde das zur Kenntnis genommen?
Also das wurde natürlich zur Kenntnis genommen, aber man hatte es nicht erwartet. Man hatte es nicht erwartet in diesem Ausmaß. Und das haben wir auch jeden Tag berichtet. Und man muss ja auch dazu sagen, die Kritik beschränkte sich ja nicht auf Luxemburg, sondern gab es ja auch aus den Landkreisen und Gemeinden auf der deutschen Seite. Denn die waren ja letztendlich genauso betroffen wie die Luxemburger.
Mhm. Am 16. Mai wurde das Ende der Grenzkontrollen mit einer sehr medientauglich inszenierten Veranstaltung auf der Brücke in Schengen gefeiert, als Jean Asselborn und Heiko Maas aufeinander zugingen. 8. Mai, der Europatag, wäre symbolträchtiger gewesen.
So ist es. Aber wir hatten auch darauf hingearbeitet, den 8. Mai zu wählen. Aber das hat aufgrund der internen Abstimmung in Deutschland dann nicht geklappt. Aber trotzdem ist man dann schon unserer Anregung nachgekommen und hat dann den Tag des Endes der Grenzkontrollen entsprechend begangen. Und das war die erste Reise unter Corona-Bedingungen des deutschen Außenministers überhaupt. Und das hat es in der Geschichte noch nie gegeben, ein Außenminister, der nicht reisen kann.
Ja. Aber diese Begegnung auf der Brücke, wessen Idee war das?
Naja, wir haben das schon vorgeschlagen als Botschaft, aber man weiß nie, ob Vorschläge dann auch aufgegriffen werden. Der Vorschlag ist sehr kurzfristig aufgegriffen worden, erst am Donnerstag, bevor es dann am Samstag zu der Begegnung kam. Und dann musste natürlich die Maschine sehr schnell angeworfen werden. Aber das geht hier in Luxemburg, weil man die Leute kennt, weil es die engen Kontakte gibt. Und von daher haben wir das binnen 24 Stunden, ich glaube, sehr gut vorbereitet.
Ironischerweise musste die Brücke, die erst wenige Stunden zuvor wieder eröffnet worden war, dann wegen dieser Zeremonie wieder geschlossen.
Ja, das war ein großes Problem für die deutsche Seite. Also die deutsche Seite wollte auf gar keinen Fall, dass beide Fahrspuren geschlossen werden. Aber die luxemburgische Polizei hat gleich gesagt, aufgrund der Sicherheitssituation muss die Brücke für eine Stunde geschlossen werden oder es kann eben nicht auf der Brücke stattfinden.
Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz zurückkommen auf diese unangenehme Nebenerscheinung der damaligen Grenzkontrollen und auch jetzt wieder der verschärften Einreisebestimmungen. Das sorgt ja eben für diese Ressentiments. Bekommen Sie als Botschafter auch manchmal böse Mails und Briefe?
Ja, also ich will das jetzt nicht übertreiben, aber ja, haben wir auch bekommen Mails und Briefe. Also wenn ich jetzt jemanden geben würde und ihn fragen würde, wann ist dieser Brief, ist diese Mail wohl geschrieben worden aufgrund des Inhalts, dann könnte schon mal kommen, ja, das ist vielleicht Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre geschrieben.
Das heißt, es kommt immer wieder Anspielungen auf die Besatzung.
Ja. Ich will es nicht übertreiben, das sind Einzelfälle, aber es hat sie gegeben.
Und diese Entwicklung melden Sie dann auch nach Berlin?
Natürlich, klar. Ich meine, das gehört mit zum Gesamtbild, aber schon in der Form, dass es Ausnahmen sind. Und ich habe auch vielen Luxemburgern gehört, die sich dafür entschuldigt haben, dass es diese Stimmen gibt.
Diese hasserfüllten Äußerungen sind natürlich durch nichts zu entschuldigen. Aber dass Luxemburger, wie es jetzt offenbar geschehen ist, in Deutschland gebeten werden, Geschäfte zu verlassen oder dass ihnen ihr Urlaubshotel mitteilt, sie mögen bitte nicht erscheinen, das alles hebt natürlich nicht die Stimmung.
Das ist verständlich. Aber wie gesagt, das geht auch den Leuten so, die aus Landkreisen kommen, die auch als Risikogebiete, als Hotspot eingestuft sind. Wie wir es halt haben mit Gütersloh und in Vormals mit Heinsberg und einigen Landkreisen in Bayern.
Das heißt, Menschen aus Gütersloh, Einwohner aus Gütersloh machen eine ähnliche Erfahrung innerhalb Deutschlands.
So ist es.
Glauben Sie, dass diese Nebenerscheinungen der Corona-Krise sich nachhaltig negativ auf die Zusammenarbeit in der Großregion auswirken könnten?
Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht, dass das der Fall sein wird. Aber ich habe schon darauf gedrungen, dass die Kontrollen möglichst schnell abgeschafft wurden. Denn jede zusätzliche Woche hätte es schwieriger gemacht, zur Normalität der Großregion zurückzukehren.
Sie werden es gewiss mit aus der Distanz im Auge behalten, die Entwicklung in der Großregion. Und das bestimmt mit einer gewissen Sorge, denke ich, weil Sie einen großen Teil Ihrer Zeit hier in Luxemburg damit verbracht haben, eben grenzüberschreitende Kontakte zu fördern. In den verschiedensten Bereichen, Wirtschaft, Kultur, Schule. Das war der Hauptakzent Ihrer Arbeit. Würden Sie das auch so rückblickend sagen?
Also es war ein wichtiger Aspekt und ich glaube, es gibt keine Region in Europa, die so eng miteinander vernetzt ist wie hier die Großregion. Aber es gibt nichts Gutes, was man nicht noch besser machen könnte. Da ist noch sehr viel Potenzial, was noch nicht gehoben worden ist. Und auch in den Bereichen Kultur, ich Leider Gottes sind Kooperationen, die aus diesem Zusammenbringen der verschiedenen Seiten entstanden sind, jetzt aufgrund der Corona-Krise dann letztendlich dann doch nicht umgesetzt worden, gerade im Kulturbereich.
Da müssen Theaterpremieren verschoben
werden.
So ist es,
leider Gottes.
Ja. Sie verabschieden sich jetzt nach 4 Jahren, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche.
So ist es,
nächste Woche. Ziehen dann weiter nach Ungarn, nicht als Botschafter, sondern als Hochschullehrer.
So ist es.
Sie werden in den kommenden 2 Jahren an der Andrassy-Universität, das ist die größte deutschsprachige Universität außerhalb der deutschsprachigen Länder.
Genau.
In Budapest werden Sie in der Ausbildung zukünftiger Diplomaten tätig sein. Das Auswärtige Amt finanziert dort einen Lehrstuhl.
So ist es, den ich dann übernehmen werde.
Okay. Es ist ja interessant, ausgerechnet in dem Land mit dem zurzeit undiplomatischsten Premierminister Viktor Orban Diplomatie zu lehren.
Naja, das sind Investitionen in die Zukunft.
Sie werden das 2 Jahre lang tun und dann noch einmal einen Botschafterposten übernehmen. Wissen Sie schon, wo?
Nein. Wir haben ja noch Bundestagswahlen im nächsten Jahr. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die dann letztendlich dem Außenminister
dem zukünftigen
zusteht. Ne?
Okay. Gut, Luxemburg war nicht Ihr erster Auslandsposten, aber es war Ihr erster Posten als Botschafter.
Richtig.
Können Sie sich noch daran erinnern, welche Vorstellungen von Luxemburg Sie hatten, als Sie hierher kamen?
Ja, ich war natürlich 3-4 Mal in Luxemburg gewesen. Das erste Mal als Student vor fast 40 Jahren. Auf dem Weg nach Südfrankreich aus dem Münsterland kommen, war das eben eine interessante Zwischenstation. Ich kann mich noch erinnern, wir sind über den Kirchberg gefahren, also da gab es noch nicht allzu viele Institutionen, noch nicht viel zu sehen. Ich bin später noch mal 3-4 Mal hier gewesen zu dienstlichen Veranstaltungen. Ich kannte auch die Umgebung ein bisschen, bin häufiger in Trier gewesen, in Saarbrücken, in Kaiserslautern. Ich habe in der Akademie Otzenhausen vorgetragen, also von daher kannte ich auch die Großregion. Ich kannte Straßburg, kannte Metz. Die Region war mir nicht fremd. Aber man kommt natürlich als Botschafter natürlich ganz anders in ein Land hinein, denn als Tourist oder als Teilnehmer einer Konferenz.
Mussten Sie denn eine Ihrer Vorstellungen fundamental revidieren?
Also nein. Ich hatte natürlich schon gehört, dass die engen Beziehungen hier zwischen den Institutionen, zwischen den auch den Botschaften und dem Außenministerium und anderen Institutionen. Und ich muss sagen, das habe ich wirklich zu schätzen gelernt. Ich habe häufig früher von den luxemburgischen Kollegen erfahren, was in Brüssel lief, als von meinem eigenen Ministerium in Berlin.
Es gehört zur DNA eines Diplomaten, dass er regelmäßig weiterzieht und nirgendwo so richtig sesshaft wird. Fällt der Abschied trotzdem ein bisschen schwer?
Absolut. Also ich habe mich hier und wir haben uns hier sehr wohl gefühlt in den letzten 4 Jahren und viele, viele Bekannte, viele, viele Freunde lassen wir zurück und ich hoffe, dass ich viele in Budapest oder auch in Berlin wiedersehen werde.
Heinrich Kreft, ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank. Danke.